Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Hallo, willkommen zum Telestammtisch zur Besprechung eines, ich möchte es sagen, besonderen Films, nämlich Juror Nummer 2 oder Juror Nummer 2. Ich bin der Stu und heute an der Tafel des Gesetzes oder Justitias Gesetzeswaage halten der Manuel und die Schlogger. Hallo ihr beiden.
Hallo. Hallo.
Manuel, kannst du dir vorstellen, warum ich gerade gesagt habe, es ist ein besonderer Film?
Vielleicht. Ich könnte einen Tipp abgeben.
Okay, dann bitte.
Es ist Clint Eastwoods letzter Film vermutlich.
Das ist einer der Gründe und ich bin mir sicher, Schlogger weiß den zweiten.
Ich weiß es nicht. Sag du mal. Ich könnte jetzt richtig dumme Tipps abgeben. Die dummen Sachen, die sage ich später noch im Podcast.
Alles klar, okay. Ich freue mich drauf. Nein, also Manuel hatte recht. Juror Nummer 2 ist der 40. Auf jeden Fall eine Regiearbeit von Clint Eastwood, der mittlerweile ja schon 94 Jahre alt ist. Und sehen wir der Realität ins Auge, das ist ein sehr hohes Alter und er selbst hat schon gesagt, dass das vermutlich sein letzter Film sein wird. Der Film markiert aber auch das Ende einer langjährigen Partnerschaft, nämlich zwischen Clint Eastwood und Warner Brothers, die wirklich dekadenlang seine Filme produziert und in die Kinos gebracht haben. Und das hat ihn auch einiges gebracht, neben Prestige und diversen Auszeichnungen wie Oscar, auch natürlich kommerzielle Hits. In den letzten Jahren war es aber so, dass Eastwood durchaus wirklich auch Hits gelandet hat, also wie zum Beispiel American Sniper, aber auch wirklich kapitale Flops, wie zum Beispiel Cry Macho oder The Mule. Und als dann Warner halt eben ihr Geschäftsmodell nächstes Mal umgestellt hat, war dann klar, okay, hier hat Clint Eastwood keine Heimat mehr. Und deswegen ist das der letzte Film von der Partnerschaft Eastwood und Warner. Das ist ein bisschen traurig, aber so ist es nun mal. Und vielleicht ist es ja auch ein schönes Abschiedsgeschenk. Darüber werden wir jetzt reden, diskutieren, philosophieren vielleicht auch ein bisschen. Und ihr habt es gehört, Schlogger wird ein paar dumme Dinge sagen. Ich freue mich jetzt schon drauf.
Juhu!
Und bevor wir jetzt aber anfangen können, müssen wir uns natürlich die Frage stellen, Juror Nummer 2, der am 16. Januar in den deutschen Kinos startet, worum geht es? Manuel, kannst du uns bitte die Antwort dazu liefern?
Das kann ich versuchen. Ich versuch's mal ohne Spoiler. Darum, ich erzähle nur so ein bisschen, was man im Trailer gesehen hat, würde ich sagen, weil es gibt ja doch schon recht viel, glaube ich, was sich noch so während des Films auftut. Thematisch sind wir jetzt hier in einem Gerichtsdrama und wir sehen dann im Trailer eben Justin Kemp, der von Nicholas Hoult gespielt wird, wie er in einer regnerischen Nacht in seinem Auto unterwegs ist, schlechte Sicht und wird kurz von seinem Mobiltelefon abgelenkt. Und in diesem Moment schaut er eben nicht auf die Straße und fährt irgendetwas mit seinem Auto an, versucht dann rauszufinden, was es war, findet aber nichts und geht dann erstmal weiter seinem Weg. Und dann wird er aber wenige Zeit später zur Jury Duty berufen und es stellt sich dann heraus, es geht um einen Mordprozess, in dem eben wahrscheinlich der Freund von einer Frau diese angefahren haben soll und um die Ecke gebracht hat. Ja, sie ist dann eine Brücke runtergefallen oder so und dann ist sie eben ums Leben gekommen. Und jetzt ist er eben in dieser Jury Duty und merkt aber, dass vielleicht auch er eigentlich diese Person angefahren hätte können, weil es eben alles in der einen Nacht passiert ist. Und jetzt hat man so ein bisschen ein moralisches Dilemma. Wie wird er sich verhalten, mit der Situation umgehen? Wie stimmt er vielleicht die anderen Geschworenen, Jurymitglieder wie bei die 12 Geschworenen oder so um und was sind so noch die anderen Verwicklungen dann im Film, die dann alle noch aufgemacht werden, wie eine junge Familie, eine politische Agenda von einer Staatsanwältin und so weiter und so fort. Aber ich glaube, da will man vielleicht auch gar nicht zu viel sagen.
Vielen Dank. Ich ergänze noch ganz kurz, dass die Hauptrolle gespielt wird von Nicholas Hoult und die von dir eben erwähnte Staatsanwältin von der großartigen Toni Collette. Außerdem haben noch Kiefer Sutherland im Cast und alleine von der Besetzung her ist das schon mal ein gutes Stück Kino. Und ich bin mit einem Gefühl aus diesem Film
Und J.K. Simmons erwähnt es jetzt nicht, oder wie?
Ach, wie interessiert Jackie Simmons? Also bitte. Was kann der schon außer zu trommeln? Bitte.
Okay.
Ist der lachhaft.
Okay. Der trommelt doch nicht. Der kritisiert nur die Trommel.
Also bitte. Ich dachte, Schlocker redet heute dummes Zeug. Was soll denn das?
Ja, ich wollte hier wieder gerade sagen.
Oder was?
Wollte wieder sagen. Das sieht man alles im Trailer. Ich muss hier mal wieder entrüstet aufschreien, dass ich genau weiß, okay, warum ich keine Trailer gucke. Das ist ja schrecklich.
Also man muss ja auch ganz klar sagen, dass das, was der Manuel da erzählt hat, das sind wirklich die ersten 15 Minuten. Das ist wirklich die ganz grobe Handlungszusammenfassung dieses Films. Von daher, guckt euch gerne Trailer an, wenn ihr Trailer mögt. Lasst euch nicht von Schlogger verwirren.
Das, ja, also den Trailer fand ich tatsächlich okay. Der hat mich zumindest sehr neugierig gemacht. Weil das hier, wie gesagt, nur die oberste Ebene ist und da ja noch ganz viele andere Sachen aufgemacht werden. Also den fand ich jetzt nicht schlimm.
Ach ja? Okay, dann habt ihr vielleicht einen anderen Film
gut
als ich gesehen.
Also das ist unsere Besprechung zum Trailer von Juro Nummer 2. Schaltet nächste Woche ein, wenn wir dann über den Film sprechen. Okay, gut, es ist nächste Woche und wir reden jetzt über den Film Juro Nummer 2.
Das ging schnell. Ach, die Vorweihnachtszeit war aus, immer so dahin.
Ruhe jetzt, Jogger. Wo war ich gerade eben stehen geblieben, bevor mich meine unkollegialen Kollegen rausgebracht haben?
Bei J.K. Simmons nicht.
Dankeschön, Manuel, wenn ich dich nicht hätte. Also, als ich aus diesem Film rauskam, hatte ich ein Gefühl, das klingt jetzt sehr böse, ist aber gar nicht so gemeint. Ich hatte das Gefühl, man merkt schon, dass das ein Film ist von einem Mann, der weit über 90 Jahre alt ist. Das ist ein sehr entschleunigter Film, ein sehr, ja, fast schon gemütlicher Film, aber auch ein sehr konzentrierter Film, der hat halt wirklich, wie ich finde, kein Gramm Fett zu viel an seinem narrativen Gerippe. Der weiß sehr genau, was er will. Mit welchem Gefühl hast du das Kino verlassen, Manuel?
Also daran habe ich tatsächlich gar nicht gedacht, weil ich damals auch gar nicht so auf dem Schirm hatte, dass das eventuell sein letzter Film sein könnte.
Aber dir war schon klar, dass Clint Eastwood keine 22 mehr ist, oder?
Ja, klar, das war mir schon klar. Bei mir war eher so ein bisschen das Problem, ich habe jetzt die letzten nicht mehr gesehen, Cry Macho und The Mule. Und ich glaube, American Sniper, haben wir den zusammen in der Sneak gesehen, Yoshi, eventuell?
Ja, das kann gut sein, stimmt. Da, wo sich so viele über dieses Fake Baby lustig machen.
Ah ja, genau.
Anmerkung, in Juro Nummer 2 haben sie ein echtes Baby.
Ja. Und der war ja doch schon sehr patriotisch und ich hatte eher so ein bisschen die Befürchtung, dass das vielleicht jetzt auch wieder in diese Richtung abdriftet. Und das findet auch alles statt so, aber das fand ich alles okay. Und da war mein Gefühl danach eigentlich eher so ein bisschen zum einen eine Erleichterung, dass das jetzt nicht der Fall war. Und zum anderen hat man schon, fand ich, sehr viel mit sich selbst drüber nachgedacht, so wie hätte man sich selber in der ganzen Situation verhalten. Und alles, was du sagst, hat natürlich recht, dass es schon so ein, man merkt, da hat jemand einfach Erfahrung im Filme machen, weiß, wie man eine Geschichte erzählt, wie man die Leute bei der Stange hält über die Laufzeit, die ja 2 Stunden, glaube ich, sind. Und das spielt natürlich dann da rein, dass da jemand so erfahren ist, einfach dahinter steht, ja.
Auch an dich die Frage, liebe Schlogger, mit welchem Gefühl hast du den Kinosaal verlassen?
Ich fand's auch ganz gut. Also ich mag die nicht ganz neuen Clint Eastwood-Filme total gerne. Also ich habe echt eine gute Erinnerung an Gran Torino und Million Dollar Baby natürlich. Das sind irgendwie meine, wenn ich an Clint Eastwood denke, denke ich an die zwei. Und war deswegen auch sehr neugierig, mal wieder was von ihm zu sehen. Hab auch wie bei Manuel die letzten 2 von ihm dann tatsächlich nicht gesehen. Muss ich auch mal nachholen. Und danach dachte ich, was ich an dem Film mag, ist, dass man darüber diskutieren kann, dass es eben diese Frage von Moral aufwirft. Und wir haben danach dann auch darüber diskutiert. Und das gefällt mir sehr gut an diesem Film. Und deswegen hatte ich eigentlich ein ganz gutes Gefühl.
Ja, also ich würde den Film auch so darstellen, so ein bisschen als moralisches Lehrstück, der halt eben auch wirklich damit endet, dass du nicht gezwungen wirst, aber dass der Weg ist schon sehr offen für Diskussionen. Und ich glaube, da wird jeder vielleicht anders entscheiden, wie er das Ende jetzt deutet. Und das hat mir auch gut gefallen, vor allem, weil der Film gar nicht so sehr darauf aus ist, so eine Art von Thriller zu sein. Das ist wirklich mehr so ein Gerichtsdrama. Ich finde auch, dass der relativ gut aufgeteilt ist. Du hast halt ganz klar diesen Part halt während der Gerichtsverhandlung. Du hast halt eben die Parts dazwischen, wo er halt eben versucht, irgendwie ja es gut zu machen, irgendwie seine Schlinge, aber auch die Schlinge des Angeklagten rauszuziehen. Und das hat mir gefallen, wirklich sehr gefallen, vor allem auch, weil er nicht unnötig Ballast mit sich rumschleppt. Also er geht ja auch sehr offen zum Beispiel mit der Sache um, mit seinem Freund, diesem Anwalt, denn die Hauptfigur, das kann man erzählen, hat ja auch eine sehr bewegte Vergangenheit, die auch mit sich mitschleppt, die auch dafür sorgt, warum er nicht klaren Tisch machen kann oder will. Und das sind alles so Aspekte, die haben mir wirklich gut gefallen. Es ist natürlich sehr gediegen und ich sagte schon sehr entschleunigt. Das heißt, man braucht eine gewisse Art von Sitzfleisch. Aber ich finde, das zahlt sich letztlich aus und ich würde auch so weit gehen, es ist tatsächlich mit einer der besten Clint Eastwood-Filme der letzten Jahre, für mich zumindest.
Ja, wenn du sagst, dass die letzten zwei, die Mann und ich nicht gesehen haben, nicht so gut waren, jetzt The Mule und wie auch immer der andere hieß, dann ist es ja auch nicht so schwer, oder?
Ja, aber er hat ja wirklich auch viel mehr noch gedreht, ne? Also das darf man nicht vergessen. Es ist jetzt nicht nur gemünzt auf die letzten zwei Filme,
ach so,
sondern okay, auch wirklich die Filme davor. Also ja, er hat wirklich kann,
sind ja fast schon die letzten 14 Jahre oder so, ne? Gran Torino war 2008, sehe ich hier. Also da war schon lange Zeit recht wenig, ja. Ja, ich hatte weiß ich gar nicht, dieses Gefühl, muss ich sagen, dass ich jetzt unglaublich viel Sitzfleisch hätte mitbringen müssen, weil der, wie du schon so angedeutet hast, der macht es ja ganz gut, er spielt ja nicht nur im Gericht, sondern es gibt dann ja Beweisführung, wo Videos gezeigt werden von der Nacht, dann vielleicht das Ganze nochmal aus einer anderen Perspektive, dann gibt's auch Szenen zu Hause oder draußen und es ist ja nicht so, dass man jetzt da zwei Stunden lang im Gerichtssaal sitzt und sich irgendwie die Verhandlung anhört, sondern ja einfach sehr viele andere Dinge, die dann aufkommen, eben gezeigt werden. Und dadurch, also ich fand es wirklich gar nicht langweilig und hatte gar keine Probleme, dass ich da über die Zeit komme. Das war einfach super gut erzählt und es waren immer spannende Dinge, die nach und nach halt zusätzlich passiert sind.
Ja, ich hatte kurz Angst, dass er hat ja dann großteilig schon viel Ähnlichkeit mit 12 Angry Men oder Die Geschworenen.
Ja.
Aber wo ich während des Films dachte, ja, okay, aber sich, wenn man ihn mit dem Film vergleicht, da kommt er halt nicht ran. Aber zum Glück hat er dann noch mehr Teile mitgebracht, um sich von diesem Film abzugrenzen. Sonst wäre es für mich, wäre die Beurteilung ein bisschen schlechter ausgefallen, weil man eben zu wirklich großen Teilen an diesen Film erinnert wird. Ich weiß nicht, wie es euch da ging, aber eben zum Guten, dass er sich von dem Film dann doch ganz klar abgrenzt. Oder wie ging es euch da?
Ich glaube ganz einfach, wenn ein Film zu großen Zahlen im Gerichtssaal oder im Verhandlungszimmer spielt, dann wirst du automatisch immer auf...
Ja, aber hier schon extrem. Also schon extremer als bei anderen Gerichtsdramen.
Nee, finde ich schon, dass 12 Angry Men so ein großer Film ist und so ein Meisterwerk. Und auch so viel, also dieses gesamte, ich nenne es mal Subgenre, schon in so eine gewisse Richtung geschubst hat, dass ich glaube, das ist schon... Ich kann es verstehen, aber ich nehme es solchen Filmen nicht übel, weil, wie gesagt, sobald ein Film länger als eine halbe Stunde im Gerichtssaal oder halt im Verhandlungszimmer stattfindet, dann ist für mich dieser Vergleich mit 12 Angry Men irgendwie fast unumgänglich.
Ja, okay, das stimmt schon. Also übel nehme ich sie mir auch nicht. Es war nur so ein großer Vergleich, wo er nicht hätte gegen, weiß ich nicht, egal. Aber dann habe ich vielleicht diese Filme, die du dann meinst, die konkret so lange im Jury-Saal-Raum spielen, gar nicht vor Augen gerade momentan.
Aber also ich bin da bei dir, muss ich sagen. Mir ging es so, als es so losging und in gewissen Szenen am Anfang dachte ich auch so, okay, wird das jetzt hier einfach in Anführungszeichen so genau das Gleiche, aber wird's dann ja eben, wie du sagtest, halt nicht. Aber da war schon bei mir so ein kurzer Moment, wo ich dachte, ja, okay, und das habe ich jetzt nicht unbedingt bei allen Filmen, die im Gericht spielen. Also
ja, auch aus einem ganz anderen Grund auch bei 12 Angry Men. Wir haben ja nur eine ähnliche Grundprämisse, dass du halt eine Jury hast, die unausgeglichen ist und wie du dann beobachten könntest, wie sie ihre Meinung vielleicht ändern. Und hier hast du ja, wie gesagt, einen ganz anderen potenziellen Beweggrund als bei 12 Angry Men.
Es hat mich ein bisschen erinnert an diesen, ich glaube, es ist eine John Grisham-Verfilmung, das Urteil mit Gene Hackman, Dustin Hoffman und John Cusack, wo die Figur von John Cusack als Geschworener halt auch versucht, so ein bisschen, ja, die Jury zu lenken. Das macht ja jetzt Nicholas Holt's Figur nicht. Der versucht ja mehr, so wie ich schon sagte, seinen Kopf aus der Schlingel zu ziehen und trotzdem irgendwie den Angeklagten herauszubekommen. Aber ich fand es interessant, weil bei das Urteil ist es halt sehr auf Spannung inszeniert. Also man ist immer die Frage, oh, wird er jetzt erwischt? Was passiert? Und bei Euro Nummer 2 war es für mich halt wirklich mehr wie ein, wir sagten es schon, wie ein Drama inszeniert. Es gibt ja immer wieder so Momente, wo er Sachen versucht zu manipulieren, sage ich es mal. Und ich hatte aber nie so das Gefühl, oh Gott, das ist jetzt gerade spannend, weil wird er jetzt erwischt. Aber das meine ich gar nicht negativ. Ich fand es sogar eher angenehm, dass der Film halt, wie gesagt, so schon spannend ist, aber nicht darauf gebaut hat, irgendwie mir jetzt eine große Spannungskurve darzulegen.
Nee, ich glaube, er spielt ja eher damit, dieses, was wir schon hatten, dieses moralisch, dass du überlegst, okay, wie würde ich mich denn verhalten? Und was ist denn jetzt eigentlich in Anführungszeichen das richtige Verhalten, das man hier an den Tag legen sollte? Das wissen ja die Figuren teilweise selbst nicht. Und solche Filme, die eben auf den Tisch legen, die Frage, gibt's eigentlich richtig und falsch? Und was ist denn richtig und falsch? Und wie hättest du dich verhalten? Und was sollte man hier denn eigentlich tun? Das finde ich ja jetzt gerade das Spannende an diesem Film dann auch.
Ja, und dann macht er ja auch, am Anfang ist es vielleicht noch, scheint es alles relativ eindeutig, ne? Und auch man, was man sich selber so gedacht hätte, wie man sich entschieden hätte, erscheint vielleicht noch relativ trivial, aber das wird dann ja immer vielschichtiger. Und es ist dann halt am Ende nicht mehr so einfach. Es ist nicht einfach nur gut oder böse, schwarz oder weiß, sondern es gibt dann ganz viele, ja, andere Probleme und Thematiken, die halt irgendwie dann auch in so eine Entscheidung mit reinfließen würden. Und dann hat man halt auf einmal ganz viele Grautöne, die eben zu einer Entscheidungsfindung dazugehören und man sich in so einer Zwickmühle befindet. Okay, was, ja, wie hätte man sich verhalten, ist nicht so einfach zu beantworten mehr, ne? Und dadurch, dass das immer so beim Schauen, fand ich, sich immer so ein bisschen verändert hat und man so mitgeht und nachdenkt, hat der einen schon einfach die ganze Zeit dann auch beschäftigt während des Schauens.
Ja, durchaus. Was sagt ihr denn zur Inszenierung allgemein? Also Clint Eastwood, wer seine Filme jetzt kennt, weiß, das ist jetzt kein Regisseur, der auf großes Tamtam setzt. Manche finden das halt oftmals ein bisschen spröde. Ich für meinen Teil, es kommt halt immer auf den Film drauf an, aber hier fand ich seine Art der Inszenierung, halt dieses Ruhige, dann doch überaus passend. Manuel, was sagst du dazu?
Ich fand ihn insgesamt einfach relativ, in Anführungszeichen, normal, was jetzt die Inszenierung angeht. So, er sieht sehr clean aus, so vom ganzen Look her. Und insgesamt ist es so eine relativ, ja, auch einfach bodenständige und normale Inszenierung, wo jetzt nicht irgendwie mit, die Musik hat manchmal so ein bisschen drauf gedrückt. Ich weiß nicht, ob dir das, da bist du ja empfindlicher als ich auf jeden Fall.
Solange es kein Chopin ist.
So, aber vom, sonst war er einfach so, man war so der Beobachter dabei, ne, in der, in dem ganzen Geschehen. Und das hat halt ganz gut gepasst. Also ich brauche da gerade in so einem Gerichtsdrama jetzt auch nicht unbedingt, dass da jetzt irgendwelche, weiß ich nicht, großen Action-Pieces oder so passieren und man da jetzt nur auf diese Weise abgeholt werden kann, sondern einfach über die Thematik halt das getragen wird.
Ja, aber auch, also stellt euch mal vor, das wären nicht diese Schauspieler gewesen. Ich meine, Toni Collette, die steht ja eindeutig für hochqualitatives Schauspiel. Und J.K. Simmons auch, Kiefer Sutherland ist klar und auch Nicholas Hoult finde ich gut. Das hätte schon auch ein Film sein können, der einfach im Fernsehen läuft. Oder ihr wisst nur noch, Fernsehen, ich meine, oder im Streaming-Service, auf das Streaming-Anbietern.
Ich meine, das ist ja das Interessante, dass der Film halt in den USA auch hauptsächlich im Streaming nur gelaufen ist und da aber auch sehr erfolgreich war. Ich glaube, der hat in den USA nur einen limitierten Start, lief, glaube ich, in insgesamt, glaube ich, 20 Kinos nur und ist dann halt auf Max, heißt es, dann ausgelagert worden. Und ja, es stimmt schon, also das ist kein Film, der visuell oder audiovisuell eine große Leinwand braucht. Trotz allem fand ich es dann doch ganz schön, ihn halt auf der Leinwand zu sehen, halt einfach, weil ich halt für mich persönlich immer das Gefühl habe, wenn ich solche Filme irgendwie zu Hause im Streaming oder auf dem Fernseher, Laptop, Tablet, nenn es wie du willst, gucke, werde ich halt sehr schnell von irgendwelchen Kleinigkeiten abgelenkt und im Kino habe ich das nicht. Im Kino habe ich halt nur mich und die Leinwand und das tut so eine Art von Film halt wirklich gut. Ich glaube halt wirklich, wenn ich den zu Hause geguckt hätte, hätte ich ihn vermutlich schon auch wertschätzen können, aber nicht so wertschätzen können, wie ich es jetzt tue.
Ja, das spricht aber für deine schwache Selbstkontrolle. Also ich...
Sag die Frau, die Filme gerne auf dem Handy guckt. Dankeschön.
Ja, aber voll konzentriert. Ich mache das Licht aus und gucke nur auf dem Handy die Filme dann an. Das ist fast so wie Kino.
Dafür wirst du in der Hölle brennen.
Nein, ich bin voll... Du brennst in der Hölle, weil du Filme auf Second Screens guckst.
Ja, ich brenne schon in der Hölle, weil ich mir so eine Scheiße anhören muss.
Hab doch gesagt, ich werde noch dumme Sachen sagen heute. Ich finde es nur interessant, die Diskussion darüber. Also ganz klar, Filme profitieren immer davon, im Kino gezeigt zu werden, weil du eben... Die Immersion ist größer, der Sound ist krasser und du bist halt gezwungen, konzentriert hinzuschauen. Wenn du kein Arschloch bist, der im Kino aufs Handy guckt, an alle da draußen, die jemals aufs Handy gucken im Kino, hier eine kleine Rüge. Aber dieser Film ist ja trotzdem qualitativ hochwertig, sagen wir zumindest, oder? Auch wenn man ihn nur in Anführungszeichen zu Hause auf irgendeinem Bildschirm geguckt hätte.
Ja, und nur weil ein Film in Anführungszeichen, wie ich es gerade gesagt habe, normal oder bodenständig inszeniert, das heißt das ja auch nicht, also das, der sieht ja trotzdem super aus. Also der ist ja, der Mann weiß, wo man eine Kamera hinstellt, der weiß, wie er die Leute inszeniert. Die Schauspieler sind, also glaube ich jetzt meiner Meinung nach zumindest, durch die Bank super gewesen. Das ist ja trotzdem hochwertiges Kino. Nur weil das heutzutage in den Stream ausgelagert wird so viel, hätte früher als die Diskussion da nicht gegeben, da weit der im Kino und fertig ist. Und ich bin immer Verfechter von Kino. Also
ja, ich auch, klar.
Ich bin auch ein Verfechter dafür, dass meine Kollegen, Kolleginnen auch noch was sagen können, was ihnen auf dem Herzen brennt über den Film. Deswegen, wenn ihr außer euer Fazit noch was sagen wollt, dann bitte, jetzt ist die Gelegenheit.
Ich will nicht zu viel spoilern, also ich will gar nicht spoilern. Ich fand aber so ein bisschen die, ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, diese politische Agenda, die von Toni Collette so getragen wurde, das war so ein Punkt, den fand ich irgendwie unnötig. Und da habe ich mir so gedacht, ob mich das nicht irgendwie einfach vom eigentlichen Thema so ablenkt und nicht vielleicht ein bisschen jetzt viel an Thematik aufmacht, die jetzt Clint Eastwood vielleicht auch noch reinbringen will, um da vielleicht auch noch mal zu zeigen, ja, das kann aber auch irgendwie ja so diesen Gerechtigkeitssinn oder so verfälschen. Und ich habe mir gesagt, ja, aber eigentlich darum geht's jetzt in der Stelle nicht. Und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, da dringt aber dann dieses Amerikanische halt wieder durch, ne, dass man da doch noch mal irgendwie was mit reinbringen muss. Das wäre noch so ein Kritikpunkt, den ich vielleicht noch anbringen wollte. Ob es euch da auch so ging, weiß ich nicht. Vielleicht war es ja für euch so okay.
Du meinst die Frage, ob die Wahrheit ist gleich Gerechtigkeit?
Nee, ich meine eher, dass sie ja eigentlich zwei Agendan verfolgt. Zum einen halt der Gerichtsprozess.
Agendan, aber auch ihre, ist das der Plural? Agenda.
Ich weiß es nicht.
Die Agenda.
Agenden. Aber eigentlich auch gleichzeitig jetzt sich zu einer Wahl aufstellen lässt und dadurch halt ja auch ein bisschen getrieben ist und den Gerichtsprozess ja auch schneller zu Ende bringen will und so weiter. Und für mich hat das eigentlich nicht viel dem Inhalt zugebracht, außer dann vielleicht am Schluss. Aber da dachte ich mir so, ja, okay, nur dafür, das die ganze Zeit auch noch mitzuschleifen, aber eigentlich gar nicht so wirklich drüber zu reden, fand ich irgendwie einfach zu ein bisschen unnötig so. Aber das ist schon, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen meckern auf hohem Niveau, aber das war mir so ein bisschen negativ aufgestoßen.
Ja, das ist mir gar nicht aufgefallen.
Ich fand das gar nicht so wild. Ja. Also ich weiß, was du meinst, und es ist ja auch in den USA ja so, dass, glaube ich, die Staatsanwälte, genau wie Sheriffs, halt gewählt werden, ne? Und deswegen, glaube ich, ist ja auch hinterher, dass sie den Fall gewinnt, einfach um gut dazustehen für ihre Wahlkampagne. Da hätte man sicherlich mehr draus machen können, aber ich fand, das passte ganz gut zur Figur, und ich fand es auch ganz gut, dass diese Staatsanwältin nicht wirklich, also sie ist keine klassische Antagonistin. Also ich fand sie jetzt zum Beispiel nie unsympathisch oder total schlimm. Die war natürlich schon ein bisschen bissig, sage ich mal, und war natürlich ganz klar auf einer Seite, die man, also der ich jetzt nicht zugehörig war, aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich gegen sie bin, weil ich sie zumindest im Groben auch immer verstehen konnte, auch wenn ich nicht unbedingt ihr Fan war.
Ja, sie hat sich immer fair auch verhalten, so, ne, würde ich sagen. Sie hat jetzt kein falsches Spiel gespielt.
Ja, sehe ich auch so.
Im Gegensatz zu Schlogger, die einem manchmal wirklich hintergeht, aber das gehört hier nicht hin.
Okay. Wir bleiben professionell und machen ganz normal mit diesem Podcast weiter. Ja.
Ich glaube, wir können zu einem Fazit kommen oder zu unseren Fazits.
Faziten.
Und Faziten? Ach ja, also bei diesem Podcast, wir erfinden die deutsche Sprache neu, finde ich gut. Schloggi, fang mal an, bitte, dein Fazit zu Juror Nummer 2.
Okay, Juror Nummer 2 oder wie auch immer dann in Deutschland heißen wird. Also ich.
J2.
Grauton Nummer 2. Also mir gefällt bei solchen Filmen, wie gesagt, sehr, dass man danach drüber diskutieren kann. Dass es ganz klar zeigt, dass es oft nicht immer ein richtig oder falsch gibt, dass es auch Grautöne gibt. Und der Film ist, wie Manu schon gesagt hat, der ist solide gefilmt. Die Schauspieler sind toll. Das ist aber kein Film, den man sehen muss und auch nicht im Kino sehen muss. Obwohl wir alle drei ja sehr große Kinofans sind. Von daher gibt's von mir eine solide 3,5 von 5 Sterne Empfehlung, würde ich hier sagen. Aber für einen Clint Eastwood-Film, vor allem der letzten Jahre, so wie ich es gehört habe, ist es auf jeden Fall einer der besseren.
Ja, kann ich mich im Großen und Ganzen anschließen, außer halt eben, dass ich sage, wenn euch der Film interessiert, geht ins Kino. Das auf jeden Fall. Und ja, auch von mir.
Jetzt schiebst du auf einmal die Leute ins Kino? Okay.
Ja, einer muss es ja tun. Deswegen auch von mir 3,5 von 5. Und Manuel, deine Meinung bitte.
Das ist ja fast schon eine langweilige Einigkeit, die wir hier vereinen.
Der Manu gibt 5 von 5. So.
Ich gebe jetzt aus dem Prinzip einfach 5. Nee, also ich wusste nicht, dass wir jetzt mit Zahlen reden, aber ich habe ihm auf Letterboxd auch 3,5 gegeben. Also für mich, so wie ihr es schon sagt, ich fand es schön, mal wieder einen Eastwood zu sehen, der mir auch gefallen hat und jetzt nicht so ja patriotisch trieft und politisch aufgeladen ist vielleicht. Und wenn man generell Interesse an einem Thema hat, dann hat man hier schon einen spannenden Handlungsstrang, auch den man die ganze Zeit so mitverfolgen kann und dann eben im Nachhinein mit seinen Kinomitgängern und Gängerinnen vielleicht auch einfach schön diskutieren kann. Also guckt ihn euch im Kino an.
Ja, gut, damit haben wir einmal 3,55, einmal 3,55 und einmal Kiwi von Pampelmuse. Das ist doch schon mal sehr schön. Das freut mich sehr.
Ah ja.
Damit machen wir hier einen Schlussstrich. Wir schlagen den Richterhammer und beenden den Prozess. Der Angeklagte ist dazu verdonnert worden, jetzt im Kino zu laufen ab dem 16. Januar. Geht rein oder tut es nicht. Unter uns ist mir egal. Was mir nicht egal ist, ist euch noch sagen zu können, wo ihr uns findet, nämlich im Internet. Das ist dieses komische Ding, wo ihr euch gerade befindet vermutlich. Wir haben eine Webseite www.tele-stammtisch.de. Außerdem sind wir auf Social Media und auf Discord unterwegs. Einfach mal da die Shownotes abchecken. Ich sage vielen Dank. Gehabt euch wohl. Dann sagt der Manuel Tschüss und der Schlogger gebührt das letzte Wort.
Ja, ich sage Tschüss und schaut natürlich auf unserem Discord vorbei. Und dann können wir über den Film quatschen. Und bis zum nächsten Mal.
Und wir sehen uns im Kino. Bis dann, ciao.
Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.